Werte Bildungstrinker, herzlich willkommen zur keine Ahnung wievielten Folge des Bildungstrinkens. Herr Meyer hat einen schönen Themenvorschlag gemacht, über den ich mich sehr gefreut habe, weil ich nämlich vom Thema Portwein gar nicht so viel Ahnung habe und von diesem Bildungstrinken selber sehr profitieren werde.
Das Interessante an deiner These ist, dass du suggerierst, dass ich da viel Ahnung von hätte und dem möchte ich an dieser Stelle widersprechen.
Erfahrungsgemäß hast du von allem viel Ahnung.
Nee, hier ist tatsächlich Handlungsbedarf ein wenig, aber, also ich muss ja erstmal ein großes Lob an unsere nachgewiesenermaßen jetzt schon mehr als 6 Zuhörer. Acht Kommentare gab es schon, 9 verschiedene Leute, die kommentiert haben.
Oder jemand mit einem sehr oder mit glaubwürdigen Fake-Namen.
Genau, also macht ihn aber sehr sympathisch, wenn er das so durchzieht. Mir schmeichelt das. Ich finde, wir machen es unseren Hörern ja gar nicht so leicht.
Ja,
Im letzten Take hat der Tisch unmäßig gequietscht. Wir haben übrigens gerade die Schrauben nachgestellt. Dann haben wir dieses Outtake von dem Hacker-Kongress, wo ich irgendwie diese Darth Vader-Atmung immer an den Tag gelegt habe.
Die Atemgeräusche. Nun ja, so ist es, genau. Wenn man live arbeitet.
Ja, ich weiß. No risk, no fun. Aber wer bis hierhin durchgegangen und jetzt also haben wir sozusagen, also die letzte Folge bei Fizzes war sehr beliebt. Und jetzt kommen wir mit so einer schnöden Portwein-Story, die noch nur halb ausgearbeitet ist, aber wir geben natürlich jetzt alles.
Also schnöde würde ich Portwein jetzt ja nicht
unbedingt. Nee, überhaupt nicht, aber also ich wende mich hier an die geschätzte Hörerschaft. Ich brauche nämlich Mithilfe. Das weiß Herr Bauer noch gar nicht, aber ich bin in einer tiefen Verantwortung und mein Zeitfenster wird geringer. Es gibt nämlich einen, das ist jetzt sehr digital, es gibt einen, wie würde man sagen, eine sehr charmante Dame, die auf Twitter unter dem Handle Portwein-Dame.
Okay, ich sehe, wie das mit dem heutigen Thema zusammenhängt.
Da gibt's. und man muss sich das vorstellen, als das ist eine Dame voller Eleganz und Eloquenz und ist charmant und gut aussehend und gut gekleidet und
ich voller Portwein.
Das passt
nicht,
halt zu Port. Elegant und klassisch und also ich finde, das passt zusammen. Und die macht nämlich eine Veranstaltung im Februar. Das läuft unter dem Hashtag Port15. Und ich glaube, dass der Untertitel ist bei Anruf Port. Und eben, das war noch mit Maria Krohn. Das fand ich auch lustig.
Port ist ihr Hobby.
Und ich habe das, ich weiß gar nicht warum, irgendwie auf Twitter gesehen, das fand ich so lustig. Ich sag, gehe ich auch hin. Das ist
bei Anruf Port.
Bei Anruf Port. Und das ist so, ich sag mal, der Wille ist, man muss sich extrem, also man muss gut gekleidet sein, wo sie tür, muss sich mal einen Anzug schmeißen und die Dame so in ganz feiste Kleider. Und dann, ich glaube, da wird irgendwie was vorgetragen. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall wollen wir Portwein-Drinks trinken. Und ich habe der Dame versprochen, ich kreiere dafür einen Portwein-Drink. Das habe ich noch nicht.
Oh.
Und deswegen dachte ich, muss ich mich um Port mal bemühen, weil da wollen wir jetzt mal in die zweite Ebene tauchen.
Also willst du ihn jetzt nicht live im Podcast kreieren als das Premiere?
Nicht. Hier in dem trockenen Büro nicht, also mit Tee haben wir ja stehen, aber irgendwas.
Können hier unten anrufen.
Genau. Nee, aber.
Hallo, wir möchten gerne eine Portweinauswahl.
Genau, Wirtschaft, Herr Ober. Herr Kappes, nee, der hat heute frei.
Ja.
Nee, auf jeden Fall, irgendwie kam ich deswegen zu dem Stichwort Port, aber hab ehrlich gestanden, die Woche war wieder arbeitsintensiv. Es lief anders, als ich dachte, aber vielleicht am Ende der Folge sind wir schlauer. Ich erzähl mal eine Runde und dann.
Okay, dann kannst du schon mal anfangen, dann kann also ich meine 2 Nuggets wissen dazu packen.
Genau, das ist gut, was ich nur sagen wollte. Also wie gesagt, mir fehlt noch so die Inspiration für den neuen Portwein-Drink. Wer immer sich berufen, fehlt
bis wann
mir immer so.
Na,
eigentlich wollte ich so Ende Januar, ich hatte gesagt, ich mache das im Januar, weil Anfang Februar ist immer die Veranstaltung.
Ja.
Ich kann aber eben gucken, wann die ist.
Chip.
Man kann da übrigens, ne, wenn man dem jetzt folgen sollte auf sozialen Medien, das ist, glaube ich, ausverkauft. Also es war so sofort weg. Wir haben nur 120 Plätze. Aber da gibt es, glaube ich, eine Warteliste. Ich muss ja hier mal in meinem Kalender gucken. Bei Anruf Port. 21. Februar.
Das heißt
Samstag,
also,
der 21. Februar.
Da ist ja noch genug Zeit, dass unsere Hörer und Hörerinnen auch gerne noch Ideen
genau.
Für Rezepte.
Ich muss, wie gesagt, man
oder
vielleicht mal
für Wortspiele mit Port.
Genau, ich brauche einen Namen. Auch nicht schlecht. Ja, weil ich meine, obwohl eigentlich würde ich
Portweindame nennen.
Tatport eigentlich, also der Drink heißt eigentlich schon @Portweindame, weil es das Twitter ist, das passt auch gut. Also es muss ein Damendrink sein, er muss elegant sein, es muss Portwein sein, aber er muss natürlich, weil diese äußerst charmante Dame geht natürlich hier mal im Lyon trinken oder öfters, ich verfolge das natürlich. Und deswegen muss er natürlich auch sozusagen zu dieser Eleganz der Dame passen und zum Lyon. Das heißt, da muss die Eleganz der Dame treffen und die alkoholische Stärke, die wir im Lyon gerne auch schätzen. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mir fehlt noch irgendwie so das Problem bei Port und bei Portwein-Cocktails, über die wir ja reden gleich. Die sind alle so in einer Ecke. Süß und mit Ei. Das ist jetzt so etwas abgekürzt. Und dann gibt's jetzt, worüber wir im Vorfeld sprachen natürlich, und das ist ganz lustig, dazu möchte ich eine Anekdote erzählen. Als ich das Thema Port sagte Herr Bauer ja gleich, Portwein Tonic.
Und zwar, weil das meine erste Assoziation, weil ich nämlich seit ewigen Zeiten nichts mit Port zu tun hatte, bis wir dann zu dritt in den Lemnitz Weinstuben saßen.
Das ist im Lemnitzweg?
Ja.
Warum ich glaube, warum es so heißt,
ja. Keine Ahnung, warum das so heißt. Ich habe damals nachgeschaut, warum es so heißt, aber ich habe es wieder vergessen, das ist schon eine Weile her.
Ich möchte.
Wir haben dort einen.
Ich muss gerade mal lachen. Sorry. Erzähl du jetzt. Ich habe gerade was gesehen, tut mir leid. Erzähl dich gleich, ich wollte nicht unterbrechen. Sorry.
Das war okay.
Entschuldigung. Ich krieg gerade einen Lachen.
Jedenfalls haben wir uns da getroffen, weil tatsächlich ein Bekannter auf Twitter auch sagte, ja, da gibt's guten Portwein und sie haben auch einen riesigen Burger und sie haben nette Innenausstattung und sind auch sonst ganz nett. Also sind wir da mal hin und tatsächlich, wir haben einen gigantischen Burger gegessen, der war, glaube ich, so groß wie mein Kopf und haben dazu diverse Portweine und eben auch einen Port Tonic getrunken. Mhm. Und da war auch das erste Mal dann meine Erwartung an Portwein enttäuscht, dass es halt so ein süßer Dessertwein ist, weil da waren dann eben auch welche dabei, die waren gar nicht so süß und gar nicht so, wie ich das sonst so kannte von Port. Und weshalb ich ihn lange Jahre gemieden habe. So, und jetzt erzähl, was so lustig war.
Entschuldigung, ich habe gerade in meinem Kalender den Termin für Portwein gegoogelt. Steht auf der rechten Seite die Suchergebnisse und dann fand er auch einen alten Termin. Das hat stattgefunden am 13. Mai 2007. Jetzt habe ich gerade schon meine Festplatte bemüht. Wahrscheinlich müsste ich nebenan nochmal gucken. Da habe ich nämlich eine ganz tolle Veranstaltung gemacht, die hieß Port im Puff. Das war wirklich so. Das war auf einem Sonntagabend.
Ich wünschte, wir würden ein Video aufzeichnen mit meinem Gesicht der Nachwelt.
Nee, da gibt's auch, also entweder auf meinem Flickr-Account, es gibt ganz tolle Bilder dazu. Und zwar war da mal ein ganz kleines Portweinhaus seinerzeit. Also was heißt klein, aber der hat hier einen kleinen Importeur. Grahams ist ein großes Haus, aber die hatten kein Riesenbudget und den kannte ich. Und jetzt würde ich gerne nochmal die alte Drinksliste. Ich sehe das erst gerade, das macht mich völlig fertig. Ich muss gleich eigentlich nebenan den Rechner schleichen und mir das einmal ziehen, da ist das doch noch drauf. Da habe ich nämlich einen Abend gemacht, nur um Portwein. Und tatsächlich haben wir das in einem aktiven Etablissement gemacht, weil ich kannte die Inhaberin dieses Hauses und irgendwie hat sich das so ergeben und ich fand, wenn wir Presse wollen zu diesem staubigen Thema Portwein, dann machen wir das halt in einer ungewöhnlichen Location. Und dieses Haus hatte tatsächlich so eine ganz brauchbare Bar im Empfangsbereich. Und dann haben wir halt auf einem Sonntag, also es kamen auch ein paar von den Aktivsportlerinnen da, die haben dann sozusagen, die waren einfach da, es war kein Abend mit normalem Geschäft, es war aber seltsamerweise hat jede Presse zugesagt, wir hatten irgendwie 30 Journalisten eingeladen, das kamen alle und es war ein sehr lustiger Abend und wir haben in diesem Etablissement dann Portwein-Drinks gemixt, das war sehr lustig. Und dann war man so umgeben, an der Bar standen dann so Schnitzereien mit sehr großen Phallus-Symbolen und es war so ein bisschen...
Wunderbar, perfekt.
Ich suche gerade die Fotos.
Ich
bin jetzt abgeleitet
durch tatsächlich.
Bei Anruf Port hat mich hier plötzlich lese ich Port im Puff und denke, super, das ist auch schon lange her.
Wenn du Port im Puff googelst, findest du About Zero Results. Und das eine Resultat, was dann die etwa null Resultate ausmacht, ist eine schlechte Texterkennung eines lateinischen Buchs.
Ich befürchte auf meinem anderen Rechner. Ja. Sollte ich das Drinksmenü der Portwein im Puff Veranstaltung noch finden, werde ich das nachreichen für die von Herrn Bauer gepflegten Shownotes. Hatte durchaus interessante Getränke. In der 2007er Version, das muss man vorsichtiger sein. Das ist ja auch schon 8 Jahre her. Wir möchten über Portwein reden.
Genau.
Und wir haben, wie du gerade schon selber sagtest, du hast Port Tonic gleich damit assoziiert. Und das finde ich ganz lustig, weil man spricht jetzt seit, es war in diesem Sommer, habe ich es öfter gehört, da wurde ich so, ja, Portwein Tonic.
Ja.
Oder dann teilweise auch Wermut Tonic. Mensch, kennen Sie das? Und
ich schätze, man kann fast alles mit Tonic mischen, aber ob es dann was Gutes wird. Also ich weiß nicht, Whisky Tonic stelle ich mir jetzt nicht so.
Hat der Port Tonic hat dir gefallen oder nicht?
Ja, Port Tonic war gut.
Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil es hat so, ich finde so, alles kommt wieder. Also im Moment, ich hatte am Jahresanfang eine E-Mail bekommen aus den Redaktionsräumen einer der großen drei Nachrichtenmagazine dieses Landes und sie schrieben, sehr geehrter Herr Mayer, wir würden gerne mit Ihnen so einen Artikel machen zum Thema Trends und was halten Sie jetzt davon, löst Wermut den Gin ab?
Was?
Da habe ich einen Link geschickt. Ich sag, sehr geehrte Dame des Hauses X, nehmen Sie es mir nicht übel, ich hätte hier einen Link für Sie. Da habe ich nämlich das Jahr vorher schon im Januar dem anderen Journalisten, der aus dem anderen großen Nachrichtenmagazin ein Jahr vorher mit der gleichen Frage anfrug und sagte, was ist denn der neue Trend? Ist Wermut der neue Trend? Die möchte dann geantwortet, also das mit den Trends wäre eigentlich auch egal, weil eine kleine Bar, uns ist das egal, wir mixen das, es ist auch nicht wichtig, was Trend ist. So, ne? Im Moment natürlich ist Gin Tonic ein Riesenthema, das ist ja jetzt so, wir haben immer viel Gin gehabt und jetzt haben wir ein bisschen mehr Tonic und wenn dann irgendwann vielleicht Gin Tonic kein Trend offiziell mehr ist, laut dieser Nachrichtenmagazine, werden wir das trotzdem auch weiter ausschenken, weil ich das einfach ein tolles Getränk finde. Und jetzt wird halt, wie gesagt, vor einem Jahr ging auch wieder so ein bisschen Pressearbeit los zum Thema Port. Portwein hat natürlich ein ähnliches Problem, wie haben wir schon mal in der Cognac-Folge darüber gesprochen. Das sind so diese altehrwürdigen
Flüssigkeiten.
Genau, ich kann nicht sagen Spirituosen, das würde bei Port nicht passen, aber Flüssigkeiten, die halt so ein verstaubtes Image haben. Und die versuchen natürlich jetzt jede Form der Pressearbeit zu sagen, wir wollen aber auch mal hip sein. Und ich weiß gar nicht, ob Port hip sein sollte, aber
ich glaube, es ist wirklich ähnlich wie beim Cognac. Der muss ja gar nicht hip sein, der ist einfach nur unerwartet gut.
Ja.
Wenn man halt nicht den aus der hämischen Minibar von, irgendwie, keine Ahnung, seit 10 Jahren Flaschen reift.
Fast leer sozusagen.
Ja.
Oxidiert.
Naja, also gibt es sicherlich auch gute.
Und dieses Port Tonic Thema, wie gesagt, das wird ja seit 1-2 Jahren wieder ein bisschen öfter. Man liest das wieder öfter und ich musste da ein bisschen lachen. Das gab es nämlich schon mal. Das war so um die 2001.
Jahrhundertwende.
Ja, Jahrtausendwende.
Jahrtausendwende.
Ja, um die, also wissen Sie noch, um die Jahrtausendwende.
Wow.
Das weiß ich nämlich noch, da gab's. Und das war das, ich habe seinerzeit haben wir es mit dem Haus Taylors gemacht. Mhm. Da gibt's Taylors Dry Chip, also weiß und trocken. Und der hatte so eine, die hatten so eine Promotion und mit Tonic. Das haben wir dann, wir haben seinerzeit das Atlas Restaurant betrieben und es war dann unser Sommeraperitif. Auch auf der Karte, auf der Empfehlung, wie gesagt, vor 14 Jahren, weil es jetzt gerade das coole Neue war und es schmeckt auch. Also ich mag es gern. Ich finde Taylor's Dry Chip, mit seinerzeit war es dann Schweppes, finde ich durchaus gelungen und ist ein toller Aperitif und sehr, hat natürlich wenig Alkohol. Und Taylor's Dry Chip mit Tonic, wie gesagt, tolles Getränk. Und da wusste ich so, dachte ich, okay, es kommt so alles wieder. Es war dann schon mal vor 14 Jahren, hat nicht geklappt. Ist dann irgendwie so untergegangen nach einem Jahr, hat keiner mehr drüber geredet. Jetzt wahrscheinlich im Zuge des Gin Tonics und des vielen Tonic-Getränkes wird das vielleicht mit dem Portwein Tonic doch nochmal klappen. Ist auf jeden Fall für den Sommer.
Schlaghosen und freie Liebe wiederkommen.
Sowas, ne? Aber es für den Sommer, also weißer Port in der Regel und das mit Tonic aufgegossen, ist wirklich gelungen. Ist ein schöner Longdrink. Wir sind jetzt technisch gesehen, wir kamen hier gerade etwas fröstelnd rein und es war ein Tee gekocht. Es ist jetzt ja nicht das typische Sommerwetter, sozusagen auch der falsche Drink.
Naja, für Hamburg
aber ist jetzt nicht so weit weg vom Sommer. Aber Portwein ist ja, in der Regel verbindet man damit ja eher sozusagen die roten Qualitäten. Weiß ist vielen gar nicht bekannt.
Das wollte ich mich auch gerne anmerken, dass du jetzt schon gleich mit weißem Port einsteigst. Und wir wissen noch nicht mal, was Port eigentlich ist und überhaupt so. Ja, und wenn man weißen Port mit diesen Jungs mischt, dann ist das total super.
Ja. Also ja,
ist alles Ihr Wissensstand zum Thema Port? Ich weiß, dass es aus einer bestimmten Region in Portugal kommt, die nahe Porto ist, wo es auch seinen Namen her hat. Ich weiß, dass es weißen und roten gibt. Das, was ich sehr lustig fand, dass die großen Portweinhäuser eigentlich alle irgendwie Englisch, Deutsch oder was war das dritte? Niederländisch sind, genauso die Handelsnationen um Nordatlantik.
Deutsch, das ist ja auch immer so bei allen Champagner- und Cognac-Häusern. Das ist
ja.
Alles außer Franzosen.
Genau, und zwar, weil Frankreich da irgendwie als Port groß wurde, nicht so, also nein, weil Port unter anderem deshalb groß wurde, weil England mit Frankreich nicht so die geilsten Beziehungen hatte gerade und sie deshalb spanische und portugiesische Weine importiert haben.
Ist das so?
Das behauptet zumindest die Wikipedia. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, das erscheint mir sehr plausibel. Das
macht Sinn, ja. Also Herr Bauer, dieses Bildungstrinken, das machen wir, ich werde hier immer wieder überschüttet mit den neuen Informationen, das machen wir fertig.
Nun ja, das soll ja auch jeder davon profitieren.
Das wusste ich wirklich nicht.
Nee, ich fand das halt interessant, weil ich von den Marken, halt das sind alles so englische Namen, okay, ist ja auch spannend. Und mittlerweile ist aber Frankreich wieder der größte Absatzmarkt für Portwein. Mhm. Ein lustiger Zirkelschluss der Geschichte. Nein. Was weiß ich noch über Portwein? Es gibt welche, die in Fässern gereift werden für eine Zeit lang und dann abgefüllt, und es gibt welche, die gleich zur, also die kurz gelagert werden, dann zur Flaschenreifung abgefüllt werden. Und dann gibt es ja irgendwie, ich glaube, entlang derselben Achsen auch die Unterscheidung, ob man den halt irgendwie gleich trinkt oder ob man ihn direkt nach dem Öffnen trinken kann oder ob man selber nochmal lagern muss. Aber wieder genauso die Trennlinien sind, ist mir nicht ganz klar. Ja, und ich habe was von Schiffen gesehen, so lustige kleinen Barken, die auf einem sehr flachen Fluss entlang schippern, dem, ist das der Douro? Keine Ahnung. Ja, sowas jedenfalls. Also jedenfalls Portugal, ne? Portugal, Portwein.
Also,
und es ist in den USA keine geschützte Herkunftsbezeichnung.
Okay, das wusste ich auch nicht.
Aber natürlich auch wieder so, okay, dann verkaufen die irgendwas als Port, was halt rot ist und süß. Naja. Ja.
Okay, ja, im Prinzip ist also, wie gesagt, ich will und ehrlich gesagt, ich bin kein Ober-Ober-Portwein-Experte. Also wer jetzt hier den großen, wer sozusagen der Macher des Portwein-Blogs wird jetzt hier schockiert sein, weil er denkt, was für
Today I learned, es gibt einen Portwein-Blog.
Nun, natürlich ich weiß es nicht.
Gibt's, ja, es gibt bestimmt
jetzt, einen. Wahrscheinlich gibt es auch einen Portwein-Podcast oder.
Oh yeah. Wir wissen es nicht. Ui, ui.
Vielleicht können Sie das Thema auch schaffen, aber erstmal ist es wieder auf Weinbasis wird das gewonnen. Was wichtig ist, ich glaube, in der zweiten Gärung wird die oder schön Fermentation wird gestoppt durch die Zugabe von portugiesischem Brandy oder Weindestillat. Das heißt, man gibt viel Alkohol dazu, das stoppt plötzlich die Fermentation. Das heißt, es ist noch Zucker in dem ursprünglichen Wein, der sich langsam ummodelt zu Alkohol oder zu Wein, also in dem Most, der ja weinig wird. Dann ist das noch Restzucker drin.
Das stoppt die Fermentation, weil das so alkoholisch Alkohol ist, dass dann, es die
genau,
Bakterien tötet quasi.
Die, ja, genau. Und dadurch wird sozusagen, dadurch erhält man Restzucker in diesem
Wein. Und das ist auch der Grund, warum man durch Vergären nur einen gewissen Prozent Alkohol.
Genau, je nach Hefe ist dann nach Gattung oder von mir, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber die eine kann ein bisschen mehr Alkohol produzieren, die andere ein bisschen weniger, aber eigentlich ist das so eine Self-Fulfilling Prophecy, dass sie irgendwann sich selber sozusagen, weil sie dann ein so alkoholisches also Milieu geschaffen hat, dass sie selber sagt, jetzt macht das hier alles keinen Spaß mehr, genau, ich höre mal auf. Deswegen haben Weine ja in der Regel diese Trinkstärken 12, 13, 14, wenn dann viel Zucker drin ist oder südliche Region, und dann kann man noch eine andere Hefe nehmen, da geht nochmal ein Prozent mehr, aber irgendwo hört das ja auf, und diese sogenannten Fortified Wines, zu denen auch Portwein gehört, haben halt eine Aufsprittung. Da wird also Alkohol, in diesem Sinne eigentlich immer ein Weindestillat, also Weinbrand, oft sagt man, wird dazugegeben. Das macht es halt alkoholischer, als Wein normalerweise ist. Und die Zugabe im Fall bei Portwein stoppt halt die alkoholische Fermentation, und dadurch ist meist noch Restzucker drin.
Bei sowas frage ich mich ja immer, wie kommen Leute auf die Idee, dass sie erst aus Wein einen Schnaps brennen und den dann aus einem, zu einem anderen Weinprodukt hinzufügen und da dann irgendwie ein Resultat zu kriegen.
Ich weiß nicht, ich würde sagen, es hat was mit Haltbarkeit machen zu tun. War da nicht sogar die Geschichte, dass Portwein deswegen auch bekannt für Schifffahrt?
Ich weiß nicht,
ich kenne dass Geschichte. Die, ich auch nicht, aber ich glaube, jetzt hämmert da irgendwas im Hinterkopf, irgendwas war da mal. Dass natürlich, wenn ich ein bisschen Alkohol in den Wein gebe, hält der deutlich länger auf Schiffen. Oder
was war da mal? Ja, das macht natürlich Sinn.
Auf jeden Fall,
aber sag mal, wir hatten im Vorgespräch, hattest du ja gesagt, Wermut auch als Fortified Wein bezeichnet würde im englischen Umfeld. Und tatsächlich hat Wermut ja, also ist Wermut ja auch aufgesprittet.
Genau.
Das habe ich ganz verdrängt.
Ja, macht ja nichts. Passiert in den also, besten Häusern, ja. Ich glaube, es machen nicht alle.
Also hat man, ist doch eine recht große Kategorie dann, diese Fortified Wines.
Genau. Wermut, Port, Sherry, Madeira, Sherry,
Brandy.
Irgendwas habe ich vergessen. Brandy nicht, jetzt mal vorsichtig.
Mit Brandy wird.
Genau, wird zwei.
Und,
Und dann unterscheidet man, wenn man jetzt dieses sozusagen den diesen weinigen, aufgespritteten Port mit ein bisschen Restzucker. Man unterscheidet dann eigentlich immer, ich sag mal, von den eher einfachen Qualitäten. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt. Und da sagt man in der Regel, das sind bei Roben dann Ruby und Tawny. Ruby ist halt das, ist immer das sehr junge, die sehr junge Qualität und Tawny ist schon ein bisschen gereift. Und dann geht man irgendwann über zu sogenannten Vintage Portwein.
Ruby ist tatsächlich auch das, wo dieser Ginsul Ruby drin gelagert wurde. Und das war so ein
Ruby-Portwein-Fass.
Fass, genau.
Okay. Fass.
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 Bedeutet Ruby denn nur, dass es eine Zeit lang in dem Fass war? Oder ist es auch eine andere Art von Traube?
Nee, Trauben sind, ich weiß gar nicht, da werden Unmengen an Trauben verarbeitet zu Portwein.
Okay.
Also das gibt diese Altersklassifizierung, die sagt so ein bisschen was über die Stilistik des Portweins aus. Es gibt den Ruby und den Tawny, das ist so, das Ruby ist ein bisschen jünger, frischer, Tawny ist ein bisschen gereifter. Und dann geht man so langsam über zu den, man nennt das halt Vintage Port. Mhm. Was man halt bei Port verstehen muss, das ist das große Problem in der Bar, meine ich, das hat man in der Regel eigentlich bei allen Fortified Wines.
Das ist Wein als Grundlage.
Genau, es hat halt Wein als Grundlage, das heißt, es nach wie vor findet, wenn auch vielleicht etwas langsamer, eine Oxidation, eine Veränderung statt, wenn ich das Produkt geöffnet habe. Und das macht es in der Bar natürlich schwierig, zu viel Wermut oder auch zu viel Portwein offen zu haben, weil eigentlich verändert sich mit der Zeit das Produkt.
Also sollte man
verliert
natürlich
dann auch die Finesse und je feiner es wird, umso höher ist die, ich sag mal, der Grad des Verlustes an Finesse, der dann stattfindet. Ich will nicht sagen, dass er gleich ungenießbar ist, aber und das sagt man in der Regel bei Jahrgangsport, bei all diesen feinen Vintage-Spielarten, die ja glücklicherweise oft auch in etwas kleineren Flaschen ausgeliefert werden, nicht immer 0,7.
Ja.
Da sagt man oft, die soll man in ein, zwei Tagen trinken. Haben die aufgemacht. Eigentlich am Abend halbe Flasche, zwei Herren oder zwei Damen oder gemischtes Duo, wie auch immer. Und vielleicht zwei Zigarren und dann,
das ist also ja so nicht der Klassiker. Wie Wermut, aber.
Genau,
aber. Quatsch. Nicht ganz so schlimm bei Wermut, aber natürlich all diese Dinge, wenn man sie lagern muss, möglichst kühl, trocken, dunkel.
Ja, das ist eigentlich wie Wein, die Handhabung, genau. Ja. Gut verschlossen. Und das ist so ein bisschen, wie gesagt, man kennt das aus der Gastronomie, dass man natürlich oft dann irgendwie da die Flasche Delaforce, also den einfachen roten Wurmschen hat, der ist aber auch schon ewig lange offen, die Flasche. Ja. Das ist dann zum Mixen, vielleicht fehlt ein bisschen, weil die Drinks, die wir euch vorstellen, sind dann eher auch schon natürlich, sind sehr simpel, aber da ist Portwein natürlich eine starke Dominant, also eine dominante Zutat.
Klar.
Und dann ist das durchaus ein Faktor, wie lange, also wenn da, wie gesagt, das alte Produkt aus dem, was schon jahrelang geöffnet ist, dem fehlt dann etwas die Finesse. Wie gesagt, und das Problem bei Portwein für die Bar ist, wir haben zum Beispiel immer nur eine Sorte Portwein, also zumindest im Winter, jetzt im Sommer haben wir dann manchmal noch einen weißen, weil das mit dem Portwein und Tonic etwas zunimmt. Und das wird dann etwas stärker. Das gab mal eine Zeit lang, zu dieser Zeit, als diese Promotion, die werde ich nicht vergessen, da haben wir immer, wir sind Rainer und ich, wir haben das Atlas-Restaurant betrieben, wir hatten dann seinerzeit diesen Longdrink auf der Karte und dann gab es im gleichen Jahr eine andere Promotion, das war aus dem Haus Martini, also Wermut seinerzeit noch. Und da hat dieser schreckliche, also was heißt schrecklich, aber es ist ein süß Martini Bianco, das süße Zeug. Und das wurde ganz schwer mit Bitter Lemon promotet. Bitter Lemon, Martini Bianco und ein Spritzer frische Limette. Und hieß Martini Jigger. Und tatsächlich, so schlimm wie es sie anhört, wir fanden das sehr lecker. Herr Bauers guckt skeptisch.
Ja.
Ich werde das immer nicht vergessen. Wir haben immer einmal im Monat haben wir so eine Lieferantentour gemacht. Dann sind wir immer ins Auto gestiegen und mussten einmal alle Lieferanten abfahren und irgendwie Besuche und Gespräche. Und wir haben uns immer so, das war immer so nach dem Mittagessen, dann haben wir uns immer so entweder Portwein Tonic oder Martini Jigger fertig gemacht und dann mit ins Auto genommen und dann sind wir natürlich
so ein Thermosbecher.
Ja, das Auto hatte so zwei Getränkehalter vor dem Ausblasen. Man konnte die Klimaanlage auf extrem kalt stellen. Das war noch so ein Kühleffekt im Sommer.
Oh Gott.
Das waren so immer unsere Sommerdrinks. Wir sind dann immer mit Portwein Tonic oder mit Martini Jäger durch Hamburg gefahren, haben unsere Lieferanten besucht. Beim zweiten war der Drink dann leer, aber mehr durfte man natürlich auch nicht, aber zumindest der auf der linken Seite saß. Aber das erinnere ich immer mit diesen beiden Drinks, diese Touren, die wir mal durch Hamburg gemacht haben.
Das wäre sicher auch schön, das Polizei zu erklären. Haben Sie was getrunken? Nee, wir sind noch dabei. So, passt.
Ich wollte auch mal. Wir sind noch nicht fertig, ich möchte sie auch.
Okay.
Ja.
Aber hier mit so Portwein, der jetzt nicht so lange hält, ist gibt ja den also sagen wir mal, den guten Portwein, Anführungszeichen, der kommt ja mit Korken, das ist dann der, den macht man auf.
Eigentlich haben alle Kork, ich kenne keinen.
Ne, es gibt auch welche mit Schraubverschlüssen.
Gibt's das? Okay,
so das weit, halt so weit
bin ich noch nicht abgestiegen.
Bei denen,
das weiß ich nicht.
Die Flaschenreifung dann auch nicht mehr viel ausmacht.
Keine Ahnung, wahrscheinlich ich habe noch nie einen ohne Korken gesehen. Wäre ja lächerlich, meine Portugal ist das Land der guten Korkherstellung. Ja, wo kommen wir denn dahin, wenn die jetzt anfangen mit Schraubverschlüssen? Das wäre Verrat an der Sache. Es gehen also alle brauchbaren
Korken nochmal.
Kommen die nicht alle aus Portugal? Alles, was taugt?
Also ich bin auf jeden Fall durch Portugal durchgefahren, habe überall nur Korkbäume gesehen.
Wollte gerade sagen.
Ich vermute, dass alle Korken der Welt daherkommen.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Aber,
wenn man jetzt eine Flasche weißen oder roten Port in der Homebar stehen hat, Entschuldigung, dann kann man die natürlich mixen. Wie gesagt, den weißen mit Port. Viel mehr fällt mir zu weißem auch nicht ein. Es gibt eigentlich einen sehr berühmten Drink mit weißem Portwein. Der musste in den letzten Jahren oft herhalten in der Barliteratur. Ich finde ihn so okay. Es kommt sicherlich sehr viel auf den Port da an, wie frisch und wie elegant der Portwein ist, der weiße. Weil der Drink heißt Clubland. Und der besteht aus zwei Teilen Wodka, einem Teil weißem Port, einem Dash Angostura, kalt gerührt und eine Orangenzeste.
Das klingt gut.
Im Prinzip sowas wie eine modernere Variante des Martinis, wo man statt des Gins hat man den Wodka, statt des Wermuts nimmt man den weißen Port, dann der Orange, statt des Orange Bitter den Angostura und statt der Zitronenzeste dann die Orangezeste. Er musste sehr viele herhalten, weil alle Wodka-Hersteller krampfhaft versuchen, einen Klassiker zu servieren. Klar. Das ist so der erste Drink, ich glaube, es ist nach wie vor der erste Wodka-Drink in einem Buch von 1937. Das war das Royal Café Royal Cocktail Book. Und da ist er das erste Mal genannt worden. Und alle suchen immer krampfhaft bei all diesen Wodka-Promotions nach dem Klassiker, den wir dann für Wodka machen.
Naja, ne? Wenn man halt eine neutrale Spirituose verkaufen will.
Ich dachte, wenn man da so einen schönen, vielleicht so einen Roggenwodka oder was auch ein bisschen Charakter hat und dann eleganten weißen Portwein, kann das durchaus lecker sein mit dem Spritzer Gewürz, Angostura oder anderem Bitter. Warum nicht? Aber man fällt da nicht.
Aber ich finde, es ist alle so, Kompletten ausgetauscht.
Ja, genau. Es ist gleiche Kategorie, das ist so der berühmteste weiße Portwein-Drink aus der Vergangenheit. Das ist so der erste, den man, also eigentlich wird der immer genommen, weil er
der berühmteste der weiße Portwein-Drink ist halt in einer Kategorie, die schon fast keiner kennt, dann der beste oder der berühmteste sein. Okay, na gut.
Ja, genau. Aber wie gesagt, in der Regel mixt man roten Port.
Weißer Port wird genauso gemacht wie roter Port, aber mit weißen Trauben. Wahrscheinlich.
Ich
muss also mir ist nicht ganz klar, was das jetzt auszeichnet, dass es Port genannt werden darf. Ist es nur die Herkunft der Trauben? Reicht das aus? Nein, das muss wahrscheinlich eine Kombination aus dem Anbaugebiet und dem Herstellungsverfahren sein mit dem Aufspritten.
Ja, genau.
Und danach, ob es dann irgendwie gelagert, gefiltert, keine Ahnung, wird wahrscheinlich dann eher wieder wurscht. Okay. Weil ich habe gesehen, es gibt auch dieses Portwein-Institut oder Instituto dos Vinos do Douro e Porto, die das alles irgendwie reglementieren, kontrollieren. Und jetzt weiß ich endlich auch, was dieses Siegellabel am Flaschenhals bedeutete.
Na, das ist halt original.
Genau.
Das ist ja aber bei vielen Geschichten so. Ne?
Es gibt ja auch viele Hersteller, die einfach so ein Ding dran kleben, was irgendwie authentisch aussehen soll und so. Und dann ist halt nichts dahinter.
Nein.
Du bist vielleicht zu weit weg von der Welt der Lebensmitteleinzelhandelsmarken.
Eine zweite Geschichte zum Thema Port. Auch meiner Vergangenheit, auch meiner trinkenden Vergangenheit mit meinem Kompagnon Rainer. Da habe ich Port eigentlich kennen und lieben gelernt mit diesem Drink. Und zwar war das seinerzeit in der Old Fashioned Bar.
Bei Herrn Eberhard.
Bei Herrn Achim F. Eberhard. Man muss dazu wissen, wenn man zu Herrn Eberhard trinken ging, das war nicht zu unterschätzen, solche Abende. Und ich bin da oft in der Woche hingegangen, ich war irgendwie ein, zweimal am Wochenende da, weil eigentlich habe ich da immer gearbeitet. Am Wochenende war es tatsächlich sehr voll. Und in der Woche war es eher ein bisschen ruhiger und er hatte so einen U-Tresen. Er passte da so gerade rein und man konnte drumherum sitzen. Und dann saßen die üblichen Verdächtigen um diesen Tresen. Oft waren das die bekannten sozusagen Gesichter, weil man sich dann vielleicht ich war oft montags, glaube ich, da.
Ja.
Montags war so ein Barkeeper-Tag.
Das war auch so der klassische Ruhetag für.
Genau, waren dann oft auf gleichen, man kannte sich, man ist eigentlich mal allein hingegangen, weil man kannte dann Leute und hat da geredet. Man wollte ja auch übers Trinken reden, das war ja auch irgendwie. Ja. Und bei Herrn Ebert war das immer so, man hat dann auch mal durch die Karte geguckt und der hatte tolle Mischungen und hat dann mal so welche von seinen Drinks genommen. Der hat ja auch, drunter stand immer Rum and Whiskey Trader. Mhm. Hatte schon so ein Faible für gute Rumdrinks und man hat dann so ein, zwei, also eigentlich hat man immer, also ich habe oft ein Singapore Sling, das war jetzt ein Gin Drink, das hat er immer besonders gut gemacht, fand ich ein guter Klassiker. Und dann hat man immer einen Suffering Bastard getrunken. Mhm. Das war ein Rumdrink, seinerzeit ein Rumdrink. Wenn man ganz weit in die Geschichte zurückgeht, findet man den auch mit anderen. Hatten wir, glaube ich, schon mal eine Frau über Suffering geredet, genau.
Erwähnt, ja.
Und irgendwann ging es aber bei Herrn Ebert immer dazu über, dass die Gläser klein wurden. Dann wusste man, jetzt wird's gefährlich. Da kam immer so Snifter, so Sherry Copitas, ja, oder irgendwie. Es wurden kleine Gläser, der nahm so diesen Hamilton Beach Becher und dann, der Klassiker bei ihm war halt Rum and Port. Und das war super. Mhm. Und er hat da seinerzeit immer einen rumgenommen und das war interessant, weil ich habe vorgestern in der Bar jemand sitzen und dachte, haben Sie Old Monk? Und dann denke ich, was ist hier passiert? Wieso habe ich keinen Old Monk mehr im Nullio? Den habe ich immer hochgehalten. Ich habe diesen Rum geliebt. Ich habe ihn eigentlich immer gehabt. Wo ist der? Der hat wahrscheinlich irgendwann ausgegangen und dann hat jemand vergessen, ihn nachzukaufen, weil er so ein bisschen hinübergeht, weil es so viele neue Rumsorten gibt und.
Ich habe übrigens gestern gelesen, dass Rum jetzt der neue Trend ist, Nachtgin.
Also nach nicht Wermut oder Nachtgin?
Nein,
Nachtgin. Fragen wir die großen Nachrichtenmagazine.
Genau, ich liebe Nachrichtenmagazine und das ehemalige Nachrichtenmagazin und wie sie alle heißen.
Genau.
Rum.
Ja, das haben wir auch schon öfter gehört. Nein. Auf jeden Fall Rum and Port. Mhm.
Ich wollte gerade einwerfen, dass ich gar nicht darauf gekommen wäre, aber eigentlich natürlich doch, weil es ist ja genau diese Komponente wieder, du hast eine Spirituose und du hast Fortified Wine zusammen, wie halt irgendwie Martini oder so auch. Mhm.
Und was da ganz toll ist, also ich finde, Rum and Port kann man eigentlich fast ohne Boden, weil das ist natürlich mein Gott, kann man da viele Kombinationen machen und viele sind interessant. Ich habe immer, bei ihm war es immer Old Monk Rum und zwar dieser in der Bauchringflasche 7 Jahre, irgendwann gab es mal, ich glaube 8 oder 10 Jahre, das war so der Styler Old Monk, den keinen interessiert, taugt auch nichts, aber dieser 7-jährige super. Ich war mal in Indien, da habe ich dann festgestellt, wenn man Old Monk in Indien trinkt, die trinken inländisch was anderes, das ist nicht schön, da steht auch Old Monk drauf, aber die behaupten, dass es gibt wohl eine Exportversion, die sei zu empfehlen, also die finde ich wirklich gut, okay. Aber das Inlandsprodukt ist mir sehr unangenehm, oder die Bar hat umgefüllt, also ich habe das probiert, das ist niemals Old Monk, das war ganz schlimm, aber der 7-jährige Old Monk, nach wie vor ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, toller Rum.
Habt ihr jetzt wieder nachgeguckt?
Nee, ist hier auf der Liste, kommt, war ja vorher.
Amazon.de, ja.
Nee.
Amazon Prime, morgens ist da.
Nein, das machen wir nicht. Nein, wir machen das local, nicht Amazon. Und Old Monk, 7 Jahre. Und was er mal gemixt hat, war, er nahm dann diesen Becher, so 2, 3 Eiswürfel rein, dann mixte er so, ich weiß nicht, 5, 6 CL rum. Mhm. Und dann 3, 4 CL. Das war, glaube ich, Della Force, also so ein, durchaus der preiswerte, aber seinerzeit gab es auch gar nicht viel Auswahl. Ja. Das war der rote Della Force, das müsste dann entweder Ruby oder Tony, aber ich glaube, es war sogar Ruby, der einfache. Und das hat er dann so ein paar Mal umgerührt und ich sag mal, im Sommer hat er sich erlaubt, so ein Limettenachtel, dann fehlen so ein paar Tropfen, also wirklich Tropfen, weil so frische Limette, das kriegt ihr dann so eine Note. Und das ist ein, und dann hat er das abgestrained in ein Glas und dann kriegt man halt dieses kleine Glas, wie gesagt, 6 CL rum und ein bisschen Pop, und das war natürlich deutlich schmackhafter. Und davon kam dann über den Abend so 1, 2, 3, dann hatte der Abend durchaus
auch schon gut dabei.
Wirkung, ja. Es war auch interessant, dass eine Bar seinerzeit schon, das war immer so ein 20 Mark plus Getränk, das war völlig absurde Preise, die für diese Größe der Gläser aufgerufen wurde. Hat mich nachhaltig beeindruckt. Aber Rum and Port, und das ist wirklich was ich jedem empfehle, der irgendwie Portwein zu Hause hat, man muss einen kräftigen, dunklen Rum finden.
Also nicht zu süß wahrscheinlich.
Ja, das geht natürlich sogar auch, aber dann wird es halt im ganzen Ergebnis ein bisschen sweetie. Aber alles, was ein bisschen kräftiger und geaged ist, kann funktionieren. Man muss es abstimmen, wie das
kommt. Ja, so ein Protokoll ist wahrscheinlich übertrieben für mit warum? Port, weil der Port ja auch schon ein bisschen süß ist, ist das nicht?
Ja, aber es ist, wie gesagt, es wird in der ganzen ein bisschen süß, aber es geht, okay. Haben wir schon probiert. Und einfach Rum and Port in der Regel, man kann das sagen zu gleichen Teilen, ich würde immer ein bisschen mehr rumnehmen.
Ja.
Und wie gesagt, man kann diese Tropfen von Limette dazugeben, das ist eigentlich ganz charmant. Nicht so viel, nicht so richtig, nicht eine halbe Limette, nur so ein Tröpfchen, es gibt so eine Note, so wie Dashes benutzen. Und das ist wirklich ein sehr schöner Drink. Rum and Port, kann ich sehr empfehlen. funktioniert mit vielen guten Rumsorten. Und zum Beispiel, was wir in der Bar benutzen, wenn man jetzt die Wahl hat, sich Portwein zu kaufen, ja, weil man wahnsinnig ist und nur weil wir hier was komisch im Podcast erzählen, gleich die Bestellliste ausfüllt. Dann, wir nehmen zum Beispiel von Graham's Six Grapes, heißt das. Ich weiß gar nicht, was der kostet.
Six Maximal Grapes.
Das ist ein roter Portwein, der ist so, der geht so in Richtung Jahrgangsport, ist so ein Vorher. Ja. Der hat noch so eine gewisse Kraft und der flacht nicht gleich ab, wenn man den aufmacht. Den kann man, wenn man den kalt stellt und so, der hält schon ein paar Wochen. Also ich finde, den kann man ein paar Tage oder irgendwie ein, zwei, drei, vier Wochen.
$22.
Okay, Dollar, ja, aber vielleicht in Deutschland. Ich weiß, das ist ein internationaler Podcast mit der deutschen Sprache.
Aber ja, mein Browser ist auf Englisch gestellt.
Brasilien, Nigeria.
Warten Sie, Weinquelle lädt. Ja, ich bin volljährig. Graham Six Grapes. Kostet 17,95.
Ja, also das finde ich alles noch, wie gesagt, das ist so, und das ist, ich finde, eine super Qualität, weil es geht schon so in Richtung, hat schon Finesse, ist nicht so ganz plump und süß.
Was denn? Man kann hier die Flaschen tanzen lassen.
Das ist ja ein Spaß auf der Weinquelle. Ne?
Toll.
Schon, ja. Ich finde, das ist eine gute Mitte zum Mixen. Wenn man irgendwie sagt, ich will nur einen, das haben wir hier in der Bar, weil den, wie gesagt, den kann man auflassen, wenn man ihn kühlt. Der kippt nicht gleich um. Der hat aber nicht nur so plumpe, süße und breite Aromen. Der hat schon eine tolle Finesse. Das wäre so meine Mix-Empfehlung, wenn man, wie gesagt, weil Jahrgangsport, da ist eher der Weg umgekehrt. Wenn ich in den Genuss komme, eine richtig gute Flasche Vintage-Port aufzumachen, dann kann man halt sagen, okay, ich habe jetzt diese 07 oder 0375 Flasche aufgemacht, wir sind zu zweit, habe ich hier noch einen rumstehen, dann mache ich auch mal eine Runde mit rum. Aber sonst, wie gesagt, der kippt nach ein, zwei Tagen um und ist dann, also Vintage-Port trinkt man am Abend auf oder ein zweiter.
Hier ist vielleicht einzuwerfen, dass die Vintages bei Portwein halt auch von den Erzeugern quasi selbst deklariert werden. Sie sagen halt, das ist ein guter Jahrgang, das ist für uns jetzt ein Vintage. Und die, wie heißt die nochmal? Diese Portwein, dieser Kontrolldingsverein hier, genau. Institut, das Portwein-Institut, muss das dann nochmal prüfen, quasi und absegnen, aber die sagen nicht, dass alle, also dass Jahrgang X für alle gut ist, sondern das ist immer dann pro Marke spezifisch. Mhm. Die können halt sagen, das war eine gute Ernte von unserem sowieso.
Mhm. Okay.
Und ich sehe jetzt auch gerade auf den Dings hier, dieser Six Grapes ist gefiltert schon, ne?
Max,
da gibt's irgendwie, also naja, es steht dabei, muss nicht dekantiert werden.
Okay. Das ja, stimmt, heißt, bei, stimmt, bei Jahrgangsport gibt's oft ein Depot. Entschuldigung. Ja, ja, das hat wirklich, gerade weil die werden ja, also Vintage-Port wird ja sehr mitgelagert. Da gibt's eine schöne Geschichte, die hat mir mal Charles Schumann erzählt. Charles Schumann ist ja, es hat einfach Ahnung, der Mann. Der hat, ich meine, wenn man seine ersten Barbücher, das rote American Barbuch, schon da schreibt er eine Hommage an Portwein. Er war immer ein riesen Portwein-Fan. Und der liebt, der hat ja auch, es gibt ja auch den Schumanns Port, halt in kleinen Flaschen. Ja. Gutes Jahr, toll, kann ich sehr empfehlen. Tolles Produkt. Und er ist seit 30 Jahren, er liebt Portwein. Und er hat Portwein gesammelt.
Mhm.
Und Portwein ist ja so, das ist ja ein sehr nischiges, also da ist man schon, da gibt's nicht viele, aber die es verstehen, sind da durchaus bereit. Also das hat schon ist eine Wertanlage. Also Portwein verliert in der Regel nicht an Wert, und das ist schon ordentlich.
Aber wie lange hält sich so ein Portwein?
Also wenn das so 80, 100, keine Ahnung, das kann richtig reifen.
Okay.
Das kann alt werden.
Es muss, kann soll werden. Irgendwie mindestens, also ein guter Vintage-Port soll mindestens 15 Jahre oder so.
Ja, 20, 30, aber ja. Der kann halt, und dann geht's los.
Ja.
Und Herr Schumann musste ja die Bar wechseln.
Ja.
Der hat mal die legendäre erste Bar, und dann hatte man das Problem, dass der Mietvertrag auslief, und von da ab an, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, hat er mir erzählt, hat halt der Vermieter immer nur noch kurze Mietverträge gemacht und die Mieten extrem erhöht.
Mhm.
Dass man irgendwann an dem Punkt angekommen war, sagt, das macht ja alles keinen Sinn mehr. Normalerweise soll man so eine Location ja vielleicht nicht wechseln, weil man Fame da hat, aber jetzt macht das, jetzt gehe ich halt woanders.
Wenn der Name stimmt, dann ist das auch.
Genau, und dann hat man halt dieses Experiment gewagt, hat gesagt, egal, ich mache das neu, ich gehe woanders hin, ich mache eine eigene neue, das neue Schumanns, das was es jetzt gibt. Und das ist ja durchaus ein bisschen größer und ist auch fantastisch eingerichtet und edel, und also ich sag mal, das war nicht ganz billig.
Hat er das nicht gekauft dann, oder ist er jetzt auch wieder
Mietvertrag? Nein, meines Wissens, das weiß ich nicht. Ich glaube Miete, aber wie gesagt, allein der Umbau, das ist super hochwertig ausgebaut, fantastisch irgendwie. Mhm. Also das war auf keinen Fall günstig, da braucht man sehr viel Geld. Und ich glaube, ich habe mir mal gesagt, ich weiß nicht, ob es mit dem Bau zu tun hat oder von der Anfangszeit. Weil bis man dann so ein Riesenlokal mit dem ganzen festen Personalstaff, und das sind ja Riesenkosten. Und das, ne, am Anfang dauert das halt, bis sich das so alles entwickelt, dass das alles in die richtigen Bahnen geht. Und das hat natürlich auch operativ Minus gemacht. Und dann musste er seine Portweinsammlung verkaufen. Man hat gesagt, okay, ich brauche irgendwie Liquidität in großen Mengen und ich habe so viel Portwein. Mhm. Ich verkaufe die, und hat einen seiner Stammgäste, war so ein wohlhabender, behaupte ich jetzt mal einfach, ein bisschen Geld muss man dafür haben. Also jemand, der sich für Portwein, der das wertgeschätzt hat und das verstanden hat, der auch diese Summe bezahlt hat. Und das Lustige ist, Charles Schumann hat die vor kurzem von ihm zurückgekauft. Mhm. Die haben dann so ein Gentleman's Agreement, das war auch irgendwie nicht deutlich überteuert. Der hat dann gesagt, kann ich die eigentlich wieder haben, weil jetzt läuft das alles. Und der Mann hat gesagt, kannst du, ja. Und immer wenn ich bei Charles bin, also oft macht er so einen kleinen, dann rennt er, also, oder ich weiß nicht, wer es macht, aber einer geht irgendwo hin, ich weiß nicht wo, und plötzlich kommt eine kleine Flasche Port angeflogen und dann wird erstmal Portwein und dann gibt es irgendwie einen Käseteller dazu und dann, und da ist man natürlich bei der, was man einmal im Leben ausprobiert haben sollte, ist Portwein und Stilton-Käse.
Das klingt sehr gut. Das habe ich ja, glaube ich, schon ausprobiert.
Das sind ja in der Regel diese großen Stilton-Laibe. Man nimmt den Portwein, man gießt das da rein, man hat dieses kleine Stück, mit dem man es brüchig macht, und reibt das so schleimig.
Ja.
Man hat diesen Laib, macht Brocken da in der Mitte, kippt Portwein rein und dann fängt man das so ein bisschen zu verreiben und dann wird das so eine Art, das wird so ein schleimiger Geschmack.
Das hatte ich tatsächlich schon 2 oder 3 Mal. Wir haben ja auf der Schanze Brunos Käseladen. Ja. Der macht das gelegentlich. Und ich habe es neulich bei meinen Eltern im Globus, immer noch, wie ich finde, eine der besten Supermarktketten der Welt, die es leider in Norddeutschland nicht gibt.
Wer hätte sorry, gedacht, ist so. Dass das Vietnam
Werbung für Supermarkt? Hey, die sind so super. Also ja.
Nein, werden mit offenen Augen durch die Republik laufen und eine nächste Globus.
Mir ist das noch, ich glaube, der nächstgelegene ist in Rostock.
Ja, dann muss man nach Rostock.
Das sind halt Saarländer, die haben halt eine besondere Beziehung zu Essen und Trinken.
Verstehe.
Und die haben das auch einfach in der Käsetheke gemacht. Die haben 40 Tage lang, also Port in Dings gesteckt, 40 Tage da quasi reifen lassen, reinsickern lassen. Super geil. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja.
Ja, und wie gesagt, Stilton und Port, das gehört zu den Dingen, die man mal gemacht haben sollte, bevor man irgendwie den x-ten schlechten Portwein kocht, der lieber einmal einen Stilton-Käse. Und das so verreiben und diesen Brei am besten, wie gesagt, den ganzen Leib, aber das ist dann schon eher so ein Party.
Nee, nicht den Leib damit einreiben, sondern den Käseleib. Herr Bauer, was ist das hier für...
Jetzt hätte ich tatsächlich auch gerne ein Video gehabt.
Eine Badewanne voller Stilton-Käse.
Und einer der großen Portwein-Liebhaber neben dem geschätzten Charles Schumann ist ja etwas älter und schon verstorben, das Sir Winston Churchill.
Ja,
und der sagte einmal, Stilton and Port are like man and woman, are like man and wife. They should never be separated. Who God brought together, no man should. Was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht, asunder teilen oder asunder, ja. Glaube ich. Ja. Also er sagt, er war ja einer der erste, Winston Churchill war berühmt für diese 1 bis 2 Flaschen Portwein am Tag in guter Runde oder eine zumindest abends und dazu diverse Zigarren. Bei den Zigarren wurde er ein bisschen frauenfeindlicher. Da war es dann, was war das? A woman is only a woman, but a cigar is a smoke. Nun denn.
Nun ja. Herein. Winston Churchill hat ja ein paar Sachen gesagt.
Genau. Aus Ports, glaube ich. Das, womit wir uns immer rausreden. Also ich zumindest. Ja. Also Stilton and Port und das sei empfohlen. Ein sehr bekannter alter Drink, der jetzt zum Beispiel zur Winterzeit extrem gut passt, den man sich zu Hause mixen kann und mit dem man, glaube ich, durchaus seine Gäste beeindrucken kann.
Ich bin gespannt.
Wenn man zum Beispiel einen Tawny Port hat, irgendwas, was da rumsteht oder irgendwie, also wie das darf irgendwas rum. Ruby geht vielleicht auch, Tawny wäre ein bisschen eleganter oder wie gesagt.
Ja, Ruby heißt aber ja nicht, dass es irgendwie schlechter ist.
Nee, auf keinen Fall. Nur man braucht da gar nicht zu ich sag mal zu feingliedig rangehen, weil da kommen ja jetzt noch ein paar andere Zutaten zu, die sind dann, die nehmen dann vielleicht ein bisschen die Finesse. Und der gute Drink heißt Coffee Cocktail. Und ich glaube, er wurde das erste Mal schon, ich glaube, 1887 Jerry Thomas genannt.
Und ist Kaffee drin?
Das ist das Interessante natürlich nicht. Das Getränk heißt Coffee Cocktail, weil es die Farbe von Kaffee, ja, eine leichte Schaumkrone. Und jetzt kommt drauf an, wie man ihn macht. Es gibt ein ganz, ich finde, ein tolles Buch. Und wenn man sich zum Thema Fortified Wines, das sind ja in der Regel Zutaten, die relativ wenig Alkohol haben, also meist unter 20 Volumenprozent. Und diese Low-Alcohol-Cocktails ist ja durchaus, das merkt man schon, die Leute haben ein Interesse daran, schon was Erwachsenes zu trinken, also was eine Eleganz hat und auch Körper und eine schöne, also nicht einfach plumpe Sirups und Saft. Und da bieten sich natürlich alle Formen der Fortified Wines an, weil sie irgendwie natürlich einen schönen weinigen Charakter haben. Die
liegen alle so bei 15-20% rum.
Ne? Irgendwie so, ja. Und da gibt's ein sehr schönes Buch, was ich toll finde, von Dinah Sanders. Das heißt The Art of the Shim. Low Alcohol Cocktails to Keep Your Level. Und wie gesagt, sie hat leider auch sehr wenig Portwein-Drinks, und Portwein ist, glaube ich, einfach extrem schön. Da sind extrem viele Wermut und die ganzen Spielarten von Wermut, Americano, wie sie alle heißen, und Sherry, also da gibt es eine Menge. Ich finde schöne Drinks. Und sie hat zum Beispiel in diesem Buch hat sie eine Variante des Coffee-Cocktails, die sie halt, ich sag mal, ein bisschen umdreht, wo sie ihn sehr leicht macht, aber es geht auch, habe ich mal probiert, kann man auch machen. Muss halt ein guter Port sein, weil der dann sehr dominant ist. Sie nimmt zwei Teile Tony Port und dann will ich nur so ein Viertel oder ein Achtel, jemals nur von einem Brandy oder Cognac und Dry Curaçao. Und dann, was wichtig ist für den Coffee-Cocktail, man nimmt ein ganzes Ei. Deswegen wird das wahrscheinlich bei den Gästen zu Hause durchaus für Verwunderung sorgen. Das ist tatsächlich was für nach dem Essen. Und man kann so ein bisschen Zucker zugeben. So ein Löffelchen Zucker.
Eigentlich, oder das Ei ein bisschen
stocken. Genau. Ohne würde ich es fast nicht machen. Und dann schüttelt man das hart und dann hat man wirklich diesen Drink. Der hat so eine Kaffeefarbe. Und mit dieser Schaumkrone vom Ei. Und das ist eine ganz, also ich finde es ein toller Geschmack. Das ganze Ei gibt eine interessante Geschmacksrichtung.
Ja.
Das Original hat, glaube ich, bin mir gar nicht sicher, also wir machen ihn zum Beispiel mit mehr Cognac.
Ja.
Bei uns, wir lassen dieses Dry Curaçao weg. Im Le Lion machen wir ihn sozusagen zwei Teile guter, kräftiger Port und ein Teil Cognac. Wir nehmen jetzt also einfach französischen Cognac und dann ein ganzes Ei und ein bisschen Zucker, wenn man.
Wie heißt der bei ihr? Auch Coffee Cocktail?
Der ist auch Coffee Cocktail. Ja. Der ist ja nur ein bisschen geändert. Ist ja nur die Verhältnisse. Ist auch der Coffee Cocktail. Ja, interessanterweise ohne Coffee im Cocktail, aber durchaus vom Zeitpunkt her auch nach dem Essen zu servieren. Und ich finde es wirklich gut. Also wer, wie gesagt, diese, ich weiß nicht, was man mit dem Zeug machen soll, Flasche, das kann man damit mal nehmen.
Ich hab noch sechs Eier.
Was genau, was mache ich jetzt?
Genau. Da fällt mir ein, wir haben erstaunlich wenig oder ich glaube sogar gar kein böses Feedback zum Thema Dry Shake bekommen. Ist dir das aufgefallen?
Es gab niemand, der gesagt hat, stimmt nicht, stimmt.
Also ich habe dann nochmal weitergelesen und es gab viele, also es gab natürlich viele Diskussionen zu dem Thema in diversen Barforen über die Jahre und da waren einige, die das vehement verteidigt haben und sagten, ja, aber erst muss es doch emulsifieren und dann kann ich es kalt shaken. Aber wir haben gar keine Widerworte bekommen.
Fand ich interessant. Mir ist noch eine Sache danach eingefallen, aber gut, das müsste man dann jetzt zur Not googeln, ich weiß nicht ganz genau. Das war mal auf einem Seminar in Kopenhagen. Und es gibt einen Menschen, der hat früher mal bei Jim Meehan gelernt, sozusagen. Das war ein Herr Bauer. Der kam aus dem IT, kommt aus dem IT-Bereich, ist kompletter Wissenschaftsnerd und hat irgendwie so ein Label für, also wurde dann auch Trinker im Praktikum, nee, war es in der Ausbildung? Ja, fast richtig, Trinker in der Ausbildung. Und der hat bei Jim Meehan angefangen, der hieß Don Lee, den gibt's immer noch.
Also
Don Lee, D-O-N-L-I-E-E. Mittlerweile ist er super angesagter Restaurant-Consultant in New York, hat jetzt gerade zwei coole Konzepte wieder eröffnet und schreibt Bücher und macht tolle Sachen und ist aber nach wie vor sehr immer wissenschaftlich. Und die haben mal diese ganze Dry-Shake-Geschichte untersucht. Und was interessant ist, wenn man, ich weiß nicht genau warum, aber es gibt ja diesen typischen, dieses Bar-Sieb, wenn man den Double-Strain macht.
Ja.
Dieses Teesieb-ähnliche. Und wenn man den den fertigen Mix sozusagen, dadurch in das Glas gibt, wird es noch schaumiger. Was irgendwie gar keinen Sinn ergibt, aber wenn es, ich weiß nicht warum, das stimmt wirklich, es kommt relativ hoch rausgeschossen, weil es centert den Strahl so.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das damit so ein, ich weiß nicht warum, aber wenn es ein relativ schmales, hohes Glas ist und man
interessant.
Mal irgendwie so ein,
Also durch den Hawthorne-Strain ist natürlich die ganze Zeit zerschossen.
War so immer mein Eindruck, aber wie gesagt, dann durch diesen T-Sieb, der das so, ja, so konzentriert und dann so zu einem ganz dünnen Strahl formt, irgendwie dadurch
wahrscheinlich ganz schön. Viel Luft wieder rein.
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe es mal eben gesehen, ich sage, interessant. Fand ich lustig.
Ja, okay. Okay, ja.
Wir schweifen ab.
Genau, diese kleine Exkursion.
Genau.
War es völlig wert,
natürlich. Absolut. Nochmal, wer nicht weiß, von wir reden, in der Folge vorher ging es um den Silver Gin Fizz und wie man den besten Schaum auf den Drink bekommt.
Und in der Folge davor ging es um Eis.
Genau. Das ist der Coffee-Cocktail. Wie gesagt, ich finde ihn sehr gelungen. Ich mag ihn gerne, jetzt gerade ist die Zeit dafür. Er ist ein bisschen sweet und fortfallen lassen mit diesem Ei, aber ich mag es gerne.
Ist ja gut nach dem Essen. Ist doch ein schönes Dessert.
Ja, ich finde es gibt eine, ich kann nicht sagen ähnliche Variante, aber einen, ich finde, sehr eleganten Portwein-Cocktail. Und das ist der, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Chatham Hotel Spezial.
Hotel Chatham.
Ja, genau. 1917 New York.
Vanderbilt Avenue. Ach ja.
Genau. Der ist, ich finde, der hat so diese, der hat wirklich eine tolle Eleganz. Den kann ich empfehlen. Der hat 3 Teile Cognac oder Brandy. Ein Teil Ruby Port, also ruhig den Jungen wird hier empfohlen, man kann auch Tawny, aber einen roten Port. 3:1. Dann nochmal ein Teil Sahne, die auch natürlich die Textur so ein bisschen nochmal verändert. Nicht so wie Eigelb, aber immerhin. Und dann kommt 1-2 Dash dunkle Creme de Kakao dazu. Sehr eleganter Drink.
Ja.
Das ist wirklich gut. Durch diesen hohen Cognac-Anteil und dann Sahne, Portwein, etwas Creme de Kakao, finde ich extrem gelungen. Das für Portwein. Das
klingt sehr, sehr gut.
Ja. Ich finde, es ist nicht wirklich süß, es hat schon so eine Trockenheit durch den Cognac. Mhm. Man hat diese Töne, die man jetzt, wie gesagt, im Coffee-Cocktail sind die ein bisschen dominant, aber auch appetitlich oder lecker. Und das ist wirklich ein sehr Chatham Hotel Spezial. Das finde ich ein ganz guter Drink, gefällt mir sehr gut.
Also auf jeden Fall werde ich mir nach dieser Folge auch so eine Drinkliste bauen müssen. Tatsächlich habe ich Portwein-Dinge total vernachlässigt. Also wenn mal halt ein Portwein-Float irgendwie auf einem Sour. Aber das klingt spannend.
Wo gab es einen Portwein-Float auf dem Sour?
Hier.
Ah, okay. Das gefällt mir natürlich sehr gut.
Ich meine, die Antwort auf, wo habe ich irgendwas getrunken, ist in den meisten Fällen im Lyon.
Ja. Finde ich gut. Die Frage ist ja immer, wie der genannt wird. Also ich kenne das als Continental Sour.
Ja.
Ja, sagt er. Oder gibt es noch andere Namen?
Ich habe darüber schon ein paar Mal mit Bartendern diskutiert.
Also ein Whisky Sour aufgegossen mit Portwein ist meines Wissens ein Continental Sour. Einige sagen der New York Sour, das ist allerdings meines Wissens, wird er mit Claret aufgegossen, mit also französischem Bordeaux war in seiner Zeit, das war in den alten Büchern Claret. Der Continental ist der Portwein und dann gibt's das Ganze sozusagen in der Rye-Version, da nennt sich der Drink Elk's Own und ist dann Roggen, Whisky, Zitrone, Zucker und dann auch Portwein.
Ja, also auch es gibt da große Diskussionen mit verschiedenen Namen von Staaten, Städten, Stadtteilen, ja.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Aber ich glaube, am einfachsten ist, wenn man einfach sagt, man möchte ein
Whisky Sour mit Portwein.
Ja, genau.
Aber wie das Continental Sour sein, ich meine, also, hat aber überlegt. Da ist Continental Sour ist mein Wissensstand, aber wie gesagt, man lässt sich gerne von Gästen belehren. Und ehrlich gestanden war es das schon so im Großen, was meine Portwein-Drinks angeht. Wie gesagt, das wird hier eine Kurzfolge, Herr Bauer, machen Sie fertig.
Och, naja, so kurz auch wieder nicht.
Ne?
Nein, das ist auch eine schöne Abwechslung.
Ja, genau, auch mal was Kurzes, so klein.
Ich muss
mal
kurz in dieses Buch hier reingucken.
Ja, das Buch ist
ja wunderschön designt.
Ja, es ist die zweite Auflage. Die erste ist mittlerweile, die war sofort vergriffen. Darf ich einmal das Cover haben? Ein wundervolles Buch heißt Vintage Spirits and Forgotten Cocktails. Das ist jetzt die sogenannte Deluxe Edition. Mhm. Vintage, also es wurde geschrieben von Ted Haig, der heißt eigentlich Dr. Cocktail. Und der hat, das weiß ich noch, das war ganz zu Anfang, das war so 2000... Das war vor 2000. Ich weiß nicht. Da hat Dr. Cocktail, es gab ein AOL-Board über Cocktails. Und das war, da haben die ganzen, die später, und dann wurde daraus irgendwann drinkboy.com. Das ist leider, gibt es nur noch als Archiv. Drinkboy.com war früher der größte. Das findet man, wenn man dieses Archiv, irgendjemand hat das Archiv auf eine Webseite gesetzt. Da haben die ganzen großen Barkeeper aus New York, die jetzt alle die Bars führen und alle irgendwie Audrey Sanders, Jim Meehan und Visa leisten und hier David Wondridge, die haben seinerzeit vor 15 Jahren da lustig hin und her diskutiert. Da hat man sich ab und zu mal mit eingeschaltet. Wusste noch nicht, wer das ist. Und Dr. Cocktail, der ist aber eigentlich, der macht so Filme und der stattet Filme mit Requisiten aus und ist so ein Art-Designer und der macht so ganz viele 30er, 20er Jahre Filme und der ist so der Mann dafür, der dafür sorgt, dass alles authentisch ist, die Flaschen und alles, was in dem Film vorkommt. Und der hat sich eine Zeit lang sehr mit Drinks auseinandergesetzt und der hat dieses wunderschöne Buch geschrieben, was sehr, sehr gut gemacht ist. Die Erstausgabe war, wie das ganz einfache, war so ein Softcover nennt man das, glaube ich. Mhm. Aber war dann total schnell vergriffen und es hat mittlerweile extrem hohen Sammlerwert, obwohl es erst ein paar Jahre alt ist. Es gibt jetzt diese Neuauflagen, einmal diese Deluxe Edition mit der Spiralbindung, mit der man dann sozusagen gut an der Küche arbeiten kann. Also ja, ja. Da klappt das Buch nicht zu, während man mixt. Ganz tolles Buch.
Schöne Gestaltung.
Ja, ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Großartiges Buch. Ja, also wie gesagt, das war's vom für mich, für den ersten Auftakt zum Thema Portwein.
Jo.
Ich bin in der Pflicht, einen Drink zu kreieren für die Portwein-Dame für die Veranstaltung. Hashtag Port15 ist es, glaube ich, oder bei Anruf Port, nach wie vor ein großartiger Name, finde ich.
Und oh Gott, so viele Wortspiele, wie sich an aufdrängen.
Und ich würde mich freuen. Ich bin jetzt so ein bisschen, wie gesagt, Port hat dieses Image der, ist ein bisschen sehr classy, ist immer diese Dessert-Geschichte, immer dieses, und ich muss irgendwie, muss ich immer punkten.
Es hat so ein bisschen verstaubtes Image.
Ja, auch. Also nicht nur Dessert, also, ja, sondern es spricht ja nicht gegen Klasse und Eleganz, was natürlich hervorragend zu der Portweindame passt, aber irgendwie müssen wir noch so einen Löwentwist dran kriegen und ich würde mich sehr freuen, wenn unsere geschätzten Bildungstrinker mir mal so als in die Tage gekommenen Barkeeper unter die Arme greifen können, wenn so die Ideen ausgehen.
Vielleicht meldet sich auch jemand vom Podcast oder so.
Ein Podcast, kein Podcast.
Ich sag ja, es bieten sich so viele Dinge
rechts zusammen.
Oh Gott.
Ja, das freut mich sehr. Also wenn mir da geholfen werden kann, dann würde ich mich sehr freuen, wenn einer unserer 8 oder 9 Zuhörer hier mal im Kommentar Ideen, sinnvoll natürlich, bitte nicht einfach wild jetzt aus der Hüfte geschossen, das muss jetzt auch ein bisschen Hand und Fuß haben, ja? Also jetzt ist mal, jetzt wird hier zurückgezahlt, ja, jetzt mal irgendwie.
Also, ne? 8 oder 9 Zuhörer, ich muss das jetzt tatsächlich doch mal korrigieren, wir kokettieren ja immer mit den an einer Hand ohne Finger abzählbaren Zuhörerzahlen, aber tatsächlich also ich habe ja keine ordentliche Statistik, wir tracken ja nichts, ich werde ja nur die Serverlogs aus quasi, aber sind schon so ein paar 100 Uniques pro Woche, ja, mittlerweile.
Freut mich zu hören, super.
Also da nutzt der Podcast-Ding. Lässt sich ganz gut an. Ist schön.
Schön.
Kann natürlich jetzt gerne nochmal alle kommentieren. Vielleicht gibt es aber die, das nur in ihren Podcatchern hören über iTunes und wissen gar nicht, dass es auch eine Webseite gibt, wo man kommentieren und interagieren kann, so ganz modern, wie es im Internet so geht.
Nee, modern wäre ja auf sozialen Medien dabei. Wir machen das mal
Oldschool,
wir machen auch, ja, aber das ist der große Fehler leider, das ist ja ein Untergang der Kommentarkultur, aber es findet ja eigentlich alles nur noch in den sozialen Netzwerken.
Naja, Kommentarkultur ist jetzt auch schwierig, die ist ja im Internet auch nicht so gut immer, aber
okay, ich möchte mich hier nicht,
ich möchte das jetzt nicht unbedingt
Menschen über in solche Diskussionen stricken, habe ich den Kürzeren gezogen. Man muss auch wissen, wo seine Grenzen sind.
Ja, nein, ich finde, es ist ja gut, dass es auf unserer Seite wird. Aber vielleicht sollten wir das regelmäßig wirklich mal erwähnen. Oder wir müssen einen Intro-Jingle bauen. Irgendwie so
Bildungstrinken.
Bitte nicht. Nein,
machen wir nicht.
Aber also, ja, also falls jemand das hier jetzt nur über iTunes gehört hat, www.bildungstrinken.com hat auch eine Kommentarfunktion und Shownotes, genau, und so Dinge.
Und ich hoffe, dass ihr dann zur nächsten Folge da ein Portwein-Rezept für meinen neuen Drink at Portweindame, elegant und doch modern, vorstellen kann.
Elegant und doch modern, als sei das ein Widerspruch.
Ja, es war einfach schlecht formuliert, ehrlich gesagt. So, jetzt haben wir hier genug rumgesummelt. Ja. Ich muss jetzt tatsächlich langsam mal runter den Winchester Room mit Portweinflaschen bestücken. und das große Portwein-Inferno, Entschuldigung, vorbereiten. Und also ich danke wieder für die ungeteilte Aufmerksamkeit. Wir haben uns bemüht, wir haben übrigens hier ein Technik-Upgrade.
Ja.
Ich bin gespannt, wie sie es anhört, weil nach dem ganzen Gequietsch
und Nebengeräuschen mit Mehrkanalaufnahme.
Genau, ich habe hier so ein Ding um Ohr und es sieht total modern aus und wir sind total cool. Man sollte ja, Bilder davon so veröffentlichen und hier stehen irgendwie Rechner und hier wird, also es war mittlerweile das dieses Büro, was früher angefangen hat mit so einem kleinen Olympus-Aufnahmegerät, irgendwie in der billigen Variante, ist jetzt hier zu so einem Hightech-Center gebaut worden von Herrn Bauer, eben ja, tagelang das ist noch verkabelt. Keine Meter eben. Okay, aber ich bin beeindruckt, ich bin gespannt, wie sich das aber anhört, ob man einen klanglichen. Ja, das kann man das auch so am Bild erkennen. Toll, okay. Ne? Ich könnte jetzt mal so.
Ja, danke.
Okay, also vielen Dank, geliebte Bildungstrinker. Wir freuen uns auch über
Zuschriften.
Ja, nee, ich meine also über Inspiration, über was wir so reden. Noch haben wir ein bisschen was uns einfällt, aber manchmal sitzen wir schon so, worüber wollen wir eigentlich heute reden.
Das ist eine große Welt, ja.
Genau. Aber uns fällt schon was ein, keine Angst.
Ja, im schlimmsten Fall lesen wir einfach alte Cocktailbücher vor.
Das macht Herr Bauer dann. Das sind dann Sonderfolgen, da bin ich nicht dabei. Okay, alles klar. Also, bis zur nächsten Woche.
Genau.
Cheers. Dank. Tschüss.